NDR Info. Themen des Tages.
Das sind unsere Themen für die kommende halbe Stunde. Der Bundestag hat heute keine neuen Richter und Richterinnen für das Bundesverfassungsgericht gewählt. Die Nichtwahl ist gleich ein großes Thema. Der eskalierte Sorgerechtsstreit um die Hamburger Unternehmerin Block wird nun vor Gericht aufgearbeitet. Es geht um die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder. Und in Srebrenica wird der Opfer des Massakers vor 30 Jahren gedacht. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Jetzt kommen wir zu einem Thema, zu Beginn der Themen des Tages, das heute eigentlich eines werden sollte. Und weil es keine Wahl gab, ist es eigentlich ein noch größeres Thema. Aber von vorn. Der Bundestag sollte über drei Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht abstimmen. In der Union gab es dann aber Einwände gegen die von der SPD nominierte Kandidatin Brosius-Gersdorf, unter anderem wohl wegen ihrer Positionen zum Abtreibungsrecht. Sie ist eher liberal. Zuletzt waren auch noch Plagiatsvorwürfe gegen die Professorin laut geworden zu ihrer Doktorarbeit aus dem Jahr 1997, erhoben angeblich von einem österreichischen Plagiatsjäger, der jedoch der Union widerspricht, sagt, er habe keine Vorwürfe erhoben. Soweit nur ein Detail aus der Geschichte. Auf jeden Fall ist die Wahl aller drei Richterstellen dann abgeblasen worden. Es bleibt ein größeres Chaos. Wir fragen gleich noch in der Rechtsredaktion nach, aber zunächst schildert Benjamin Großkopf diese hitzigen Stunden im Bundestag heute.
Es ist mal wieder ein denkwürdiger Tag im Deutschen Bundestag. Das wird spätestens gegen 10:30 klar.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, auf Wunsch der SPD-Fraktion werden wir eine Unterbrechung dieser Sitzung vornehmen.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.
Und wir werden die Sitzung fortführen hier gegen 11 Uhr. Wir werden Sie informieren. Bis gleich.
Es wird noch deutlich länger dauern, nicht die letzte Unterbrechung bleiben. Die Wahl von drei Richtern am Bundesverfassungsgericht fällt aus.
Chaos aller Orten, alle sind sich uneins.
AfD-Chefin Alice Weidel wirkt gleichzeitig empört, aber auch zufrieden. Sie habe das ja schon immer prophezeit.
Und das kommt aber raus, wenn man unter dem Deckmäntelchen des Schweigens als Unionsfraktion knalllinke Richterin durchwinken möchte.
Am Morgen war in einer Sondersitzung der Unionsfraktion klar geworden, viele von CDU, CSU wollen eine Kandidatin der SPD, Frauke Brosius-Gersdorf, nicht zur Richterin wählen. Obwohl vorher so besprochen, kann Fraktionschef Jens Spahn seine Unionsreihen nicht schließen. Danach Verwirrung, keine Einigung zwischen den Koalitionspartnern, die Wahl aller drei Kandidaten schließlich abgesagt. Wie es weitergeht, weiß an diesem Freitag noch keiner so genau.
Heute ist ein schlechter Tag für das Parlament, für die Demokratie und für das Bundesverfassungsgericht.
Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann wendet sich in Richtung Unionsfraktion.
Es ist eine unverantwortliche Situation, in die Sie, Jens Spahn, uns gebracht haben.
Die Grüne bekommt für ihre Rede viel Applaus von der SPD. Die hatte sich darauf verlassen, dass Brosius-Gersdorf gewählt wird. Und das trotz ihrer in der Union als zu liberal kritisierten Haltung in Sachen Abtreibung. Plötzlich und zeitlich erstaunlich passend wird dann gestern Abend noch Kritik an der Doktorarbeit der Kandidatin laut. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese, spricht in diesem Zusammenhang von einer Hetzjagd.
Dass wir auch solche Debatten jetzt bei uns hier in der Bundesrepublik Deutschland erleben, und damit, und das will ich sagen, das oberste Gericht unseres Landes, das Bundesverfassungsgericht, eine Institution, die das höchste Ansehen bei den Bürgerinnen und Bürgern bei uns im Land durch solche Debatten beschädigt wird, das betrübt mich zutiefst.
Der Schaden ist da, viele Fragen bleiben. Wird es die SPD wirklich weiter mit Brosius-Gersdorf versuchen, die in der Union offensichtlich nicht zu vermitteln ist? Ist das Verfahren, den Bundestag diese Richter wählen zu lassen, in aufgeheizten Zeiten noch zeitgemäß? Ist es Teil eines Kulturkampfs, der im Land tobt, wie viele hier in Berlin heute sagen, oder nur eine politische Tölpelei der Regierungsparteien? Und wo ist eigentlich der viel kritisierte Jens Spahn? Mit leichten Erdarbeiten beschäftigt, vermutet Heidi Reichenegg von den Linken.
Meine Fraktion und ich sind immer noch absolut fassungslos nach dem, was sich heute hier im Deutschen Bundestag abgespielt hat. Und immer wenn man denkt, die Union kann gar nicht mehr tiefer sinken, dann kommt Herr Spahn und holt seine Schaufel raus. Und sieh da, es geht doch.
66 Tage amtiert die schwarz-rote Regierung von Friedrich Merz nun. Es ist ihre erste ernsthafte Krise, so viel steht fest. Und erst im September kommt der Bundestag Bundestag wieder zusammen. Zeit genug, um die Richterfrage zu klären, mahnt Julia Klöckner, die Bundestagspräsidentin von der CDU.
Eigene Entscheidungen zu treffen, das zeugt von parlamentarischer Stärke. Und so wünsche ich uns allen, dass diese Zeit genutzt wird und man dann zu tragfähigen Entscheidungen dann auch findet. Und Ihnen allen wünsche ich eine gute sitzungsfreie Zeit jetzt.
Die vor allem für die Spitzen der Koalition noch nicht so schnell besonders erholsam werden dürfte.
Über die gescheiterte Richterwahl im Bundestag Benjamin Großkopf. Ja, und heute Nachmittag hat der Rechtsprofessor Oliver Lepsius aus Münster hier bei NDR Info gesagt, selbst wenn man nicht der Meinung der von der SPD vorgeschlagenen Professoren sei, dann sei das doch eigentlich gerade auch das Ausschlaggebende für das Verfassungsgericht, also dass man unterschiedlicher Meinung sein kann. Dazu Kolja Schwarz aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Wie ordnen Sie das ein?
Ja, da hat er natürlich völlig recht. Also es wäre ja auch schlimm für ein Gericht, wenn alle der gleichen Meinung wären. Hier am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geht es aber auch weniger um parteipolitische Meinungen, sondern es geht um das Verfassungsrecht, also die Frage, was steht im Grundgesetz und halten sich die Gesetzgeber daran. Und da wird sehr verfassungsrechtlich argumentiert und natürlich will man verhindern, dass hier extreme Kandidaten nach Karlsruhe kommen. Auch deshalb gibt es das Erfordernis der Zweidrittelmehrheit bei der Wahl. Und das hat in den letzten 75 Jahren, so alt ist das Bundesverfassungsgericht fast, nächstes Jahr wird es so alt, auch immer gut geklappt.
Jetzt ist die heutige Wahl dann für alle drei abgesagt worden. Wie ist denn eigentlich der weitere zeitliche Ablauf? Vor allem, wenn man jetzt auch noch Plagiatsvorwürfe sorgfältig prüfen wollte.
Ja, das Gesetz sieht keine starren Fristen vor für die Wahl von Verfassungsrichtern und Verfassungsrichtern, aber es gibt so ein paar Anhaltspunkte. Und hier muss man wissen, dass die Nachfolge für einen der drei Richter, nämlich für Josef Christ, die steht schon ein bisschen länger an, denn der hat im Oktober 2024, also letztes Jahr, schon seine Amtszeit beendet gehabt, aus Altersgründen. Er ist 68 Jahre alt geworden. Also da steht die Nachfolge durchaus an. Und weil das so lange nicht geklappt hat, auch wegen der vorgezogenen Bundestagswahl, hat dann das Bundesverfassungsgericht im Mai selber Vorschläge gemacht. Und da stand unter anderem Günther Spinner drauf, Vorsitzender am Bundesarbeitsgericht. Und das war ja dann jetzt auch der Vorschlag der Union. Bei so einer Vorschlagsliste durch das Bundesverfassungsgericht sagt das Gesetz, wenn danach 3 Monate nichts passiert, dann gibt es eine Regel, die ist auch noch gar nicht so alt, die ist letztes Jahr als Sicherungsmaßnahme eingeführt worden, dann kann das andere Wahlorgan, nämlich der Bundesrat, die Wahl übernehmen. Und das wäre dann so Ende August der Fall. Aber im Gesetz steht, er kann. Das heißt, der Bundesrat muss nicht gleich übernehmen. Man kann sich natürlich auch in Berlin jetzt im Bundestag noch einigen und dann sagen, ja, lieber Bundesrat, wartet mal noch kurz, wir werden im September wählen.
Jetzt gibt's also diesen Streit. Heute kochten da die Emotionen hoch, eben wegen der offenen Ablehnung der SPD-Kandidatin durch die CDU. Und es gibt jetzt so die Frage, an wem bleibt da am meisten haften? Ist das aus Ihrer Sicht jetzt auch eine Beschädigung des höchsten deutschen Gerichts?
Ja, das ist es, glaube ich, schon, weil die Menschen sich da draußen schon fragen, wie politisch ist das, was hier geschieht? Wie politisch sind die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht, weil da jetzt so viel öffentlich diskutiert wurde, weil Frau Brosius-Gersdorf hier ja auch sehr stark angegriffen wurde, zum Teil auch mit sehr starken Falschbehauptungen wurde hier argumentiert. Und das bleibt vielleicht auch am Gericht hängen, das muss man jetzt mal schauen. Aber natürlich ist es vor allem auch ein Desaster für die Politik, für die Koalition, denn man muss sagen, es war ja ein gemeinsamer Vorschlag am Ende. Also Union und SPD, die Fraktionsspitzen, haben sich darauf geeinigt. Und erst danach, nachdem man dann mit diesen Kandidaten ins Rennen gegangen ist, wurde vor allem Frau Brosius-Gersdorf dann hier ja zerrupft, sage ich mal. Und das nicht nur im Internet, sondern auch von vielen Unionsabgeordneten. Und das ist ganz schlechter Stil, würde ich sagen. Das hätte man vorher klären müssen. Ist sie die geeignete Kandidatin, ja oder nein? Und dann hätte man sich auf Kandidaten einigen müssen.
Und ist es jetzt aus Ihrer Sicht auch problematisch, wenn Politik Richter und Richterinnen bestimmt?
Ja, das ist eine total berechtigte Frage. Und gerade wenn man sich diesen Streit jetzt anschaut, dann könnte man sagen, ja, da seht ihr es doch. Es kann doch nicht sein, dass die Politik die Richterinnen und Richter wählt, denn die müssen ja unabhängig sein. Und sie sind es ja gerade, die der Politik auf die Finger schauen sollen. Aber man muss sagen, die Richterinnen und Richter hier am Bundesverfassungsgericht, die haben eine ganze Menge Macht, denn sie können Gesetze kippen. Sie überprüfen, ob die mit dem Grundgesetz übereinstimmen und wenn nicht, dann kippen sie Gesetze. Und Macht muss im demokratischen Staat immer demokratisch legitimiert sein. Das heißt, das muss irgendwie rückführbar sein auf die Wählerinnen und Wähler. Und deswegen ist es schon richtig, dass Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht gewählt werden. Die Menschen, die Abgeordneten im Bundestag, die sind gewählt vom Volk und die wählen weiter. Und so ist diese demokratische Legitimation dann gegeben. Und die Zweidrittelmehrheit, die sorgt eben dafür, dass da ein Konsens zustande kommen muss und dass man hier keine Extremen in Karlsruhe hat.
Und vielleicht, Herr Schwarz, zum Schluss noch eine Schätzfrage. Glauben Sie, das war's jetzt für die Kandidatin Brosius-Gersdorf oder hat die noch eine Chance, hätte dann auch eine Chance, hinterher ins Wirken zu kommen oder wäre sie dann auch da angezählt?
Oh, mit dem Glauben ist das eine Sache. Also ich finde, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, dass es inhaltlich nach wie vor möglich ist, sie zu wählen. Wenn man sich genauer anschaut, was sie tatsächlich gesagt hat, die Positionen zum Beispiel zum Schwangerschaftsabbruch, die sind nicht so radikal, wie das gerade dargestellt wird, sondern es ist eine verfassungsrechtliche Diskussion, die es gibt und damit würde sie in das Gericht kommen. Aus meiner Sicht könnte sie schon noch gewählt werden. Natürlich muss man jetzt mal schauen, was wird aus diesen Plagiatsvorwürfen. Dazu kann ich natürlich überhaupt nichts sagen. Aber wenn sie gewählt würde, würde sie sicherlich hier im Gericht auch nach wie vor mit offenen Armen empfangen werden und könnte dann hier ihre Arbeit gut starten. Aber ein bisschen was wird sicherlich insgesamt hängen bleiben.
Und das war Kolja Schwarz aus der ARD-Rechtsredaktion. Wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Dagmar Pepping aus dem Hauptstadtstudio in Berlin schätzt ein, wie sehr diese Debatte auch Kanzler Merz ärgern muss.
Was für ein Desaster. Für Jens Spahn, den Vorsitzenden der Unionsfraktion, für Bundeskanzler Merz, für die schwarz-rote Regierungskoalition. Aber auch für das Ansehen des Bundesverfassungsgerichtes, das durch dieses traurige Schauspiel in den vergangenen Tagen beschädigt worden ist. Jens Spahn hat versagt. Er hat völlig falsch eingeschätzt, wie seine Fraktion denkt. Er hat eine Kandidatin der SPD öffentlich unterstützt, die eine große Zahl von Abgeordneten der CDU und CSU nicht wählen wollte. Er hat den Widerstand gegen die vorgeschlagene Juraprofessorin Brosius-Gersdorf fatal unterschätzt. Noch schlimmer. Spahn besitzt in den eigenen Reihen nicht die Autorität, eine Entscheidung, die er gemeinsam mit der SPD-Fraktionsspitze getroffen hat, auch durchzusetzen. Damit ist Spahn als Unionsfraktionschef angeschlagen. Und Friedrich Merz, der sich am Mittwoch im Bundestag für die Richterkandidatin ausgesprochen hatte, steht da wie ein begossener Pudel. Ein Kanzler, der sich nicht auf getroffene Absprachen in seiner Koalition verlassen kann, ist ein geschwächter Regierungschef. Dafür kann er sich bei Jens Spahn bedanken. Friedrich Merz sollte nicht unterschätzen, wie schlecht die Stimmung innerhalb seiner Regierungskoalition ist, nach gerade einmal 2 Monaten. Die SPD liegt weitwund am Boden. Erst das katastrophale Ergebnis bei der Bundestagswahl. Dann der desaströse Parteitag, auf dem Vizekanzler Lars Klingbeil bei seiner Wiederwahl als SPD-Vorsitzender von den Genossen abgestraft worden ist. Und jetzt die Empörung darüber, dass sich die Union nicht an getroffene Absprachen hält. Nur nebenbei, der neue SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch macht auch keine gute Figur. Eine vertrauensvolle, verlässliche Zusammenarbeit gibt es offenkundig nicht zwischen Spahn und ihm. Sonst wäre es zu diesem Rückzieher der Union in letzter Sekunde nicht gekommen. Wie will diese Koalition die nächsten Jahre überstehen, wenn sie bereits jetzt so wackelt? Ich weiß es nicht. Eines ist besonders bedauerlich. Das Ansehen des Bundesverfassungsgerichtes hat Schaden genommen. Die Auswahl neuer Richter, bislang eher Thema in juristischen Fachkreisen, wurde ohne Not politisiert und in ein grelles Scheinwerferlicht gezogen. Frauke Brosius-Gersdorf, eine anerkannte Rechtswissenschaftlerin, wurde zur Zielscheibe für maßlose Attacken, insbesondere von rechten Medienportalen und der AfD. Halbwahrheiten, Diffamierungen, sogar Bedrohungen. Für zukünftige Kandidaten für das höchste Gericht des Landes bedeutet das nichts Gutes. Wer will sich das antun? Was für ein Desaster.
Die Meinung von Dagmar Pepping. Soweit also der heutige Aufreger im Bundestag. Es hat noch eine weitere Debatte gegeben über Geld. Und zwar über das geplante 500 Milliarden Euro Sondervermögen, Infrastruktur und Klimaneutralität. Das soll 12 Jahre lang zusätzliche Investitionen in Verkehrswege, die Digitalisierung oder auch den Klimaschutz ermöglichen. Und dafür will der Bund Kredite aufnehmen. Martin Polanski hat diese Diskussion verfolgt.
Als SPD-Finanzminister Lars Klingbeil die Schlussrunde der Haushaltswoche eröffnet, spricht er von einem denkwürdigen Tag und meint damit die kurzfristige Absage der Wahl der Verfassungsrichter. Aber denkwürdig ist der Tag auch so, denn das Parlament macht sich nun an die Details zum gigantischen Sondervermögen, Infrastruktur und Klimaneutralität, mit dem schuldenfinanziert 500 Milliarden Euro in Verkehrswege, Digitalisierung und Klimaschutz investiert werden sollen. Lars Klingbeil.
Das sind Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Und deswegen ist es richtig, dass wir die Bremse gelöst haben, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft stärken, dass wir die Arbeitsplätze sichern. Und das ist ein richtiger Schritt, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Das Sondervermögen war vor allem auf Drängen der SPD beschlossen worden. Noch vor Antritt der neuen Regierung hatte der alte Bundestag mit Zweidrittelmehrheit das Grundgesetz geändert und so den Weg für den Schuldentopf geebnet. Bei vielen in der Union hatte das Bauchschmerzen verursacht. Und auch jetzt mahnt der CDU-Finanzpolitiker Lukas Krieger, dass die vielen geplanten Schulden in Kernhaushalt und Sondervermögen tatsächlich für zusätzliche Investitionen genutzt werden sollen.
850 Milliarden Euro Neuverschuldung bis 2029, das ist eine gewaltige Hypothek. Deshalb gilt, jeder Euro muss Wachstum erzeugen. Jeder Euro muss wirken.
Genau das bezweifeln die Grünen. Sie hatten der Grundgesetzänderung zugunsten des Sondervermögens noch im alten Bundestag zugestimmt. Jetzt beklagt die grüne Haushaltspolitikerin Paula Pichotta, dass Schwarz-Rot die Investitionsmittel zum Teil zweckwidrig verwende.
Das ist keine Investition, wenn ich Betriebskostenzuschüsse für vergangene Jahre auszahle aus dem Sondervermögen. Oder auch Milliarden für die feuchten Raumfahrtträume von Markus Söder. Das sind keine sanierten Brücken am Ende.
Nach Einschätzung des linken Haushaltspolitikers Dietmar Bartsch wird das Sondervermögen nicht ausreichen, um den hohen aufgelaufenen Investitionsbedarf zu decken. Bartsch beklagt, dass parallel zum Sondervermögen viel zusätzliches Geld in die Verteidigung fließen soll. Das enge die finanziellen Spielräume ein. Ganz anders die Kritik der AfD. Deren Haushaltspolitiker Michael Espendiller warnt vor der hohen Neuverschuldung, vor allem an CDU und CSU gerichtet.
Die Schuldenbremse haben Sie, liebe Kollegen von der Union, mit diesem Haushaltsentwurf jedenfalls beerdigt. Und die Folgen dieser Politik werden sich nicht erst in ferner Zukunft, sondern schon jetzt stellen.
Eine turbulente Haushaltswoche ist zu Ende. Jetzt müssen die Bundestagsausschüsse die vielen Details des Etats beraten. Ende September soll der Haushalt 2025 dann verabschiedet werden.
Martin Polanski berichtete, ja, und der Bundestag hat am heutigen 11. Juli auch mit einem Gedenken kurz innegehalten. Es geht um den 30. Jahrestag, denn vor 30 Jahren, da sind in Srebrenica tausende Menschen ermordet worden. Vor Ort in Srebrenica sind heute zehntausende Gäste zu einer Gedenkfeier zusammengekommen, unter anderem auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton. Das Massaker von Srebrenica aus dem Jahr 1995 gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Und den Urteilen der internationalen Justiz ist es als Völkermord eingestuft worden. Oliver Schosch berichtet aus Srebrenica.
Zehntausende Besucher aus ganz Bosnien, aber auch aus der weltweiten bosnischen Diaspora strömten auf den Gedenkfriedhof Srebrenica-Potocari, den grünen Hügel mit den tausenden weißen Grabsteinen. Viele Besucher gingen zu den Gräbern ihrer Angehörigen. Sie knieten nieder, beteten und weinten. Bei seiner Eröffnungsrede erklärte der bosniakische Vertreter des Staatspräsidiums Bosnien-Herzegowina, Denis Bečirović, was 30 Jahre Genozid von Srebrenica bedeutet. 30 Jahre der beispiellosen Massentötungen, der Folter, der Vertreibungen und Vernichtungen und Deportationen und des Verbreitens von Terror gegen die Zivilbevölkerung. 30 Jahre der Suche nach sterblichen Überresten, des Aushebens der Gräber von Genozidopfern. 30 Jahre Kampf für die Wahrheit und für Gerechtigkeit. Und 30 Jahre Kampf gegen das Negieren und Relativieren des Genozids.
30 godina borbe protiv negiranja i relativiziranja genocida.
Es war klar, wen Denis Bečirović damit meinte. Milorad Dodik, den Präsidenten der Republika Srpska, den mächtigsten Mann des serbisch regierten Landesteils von Bosnien, in dem auch Srebrenica liegt. Dodik leugnet, dass es in Srebrenica einen Völkermord gab. Er spricht von einem normalen Kriegsgeschehen. Rund um Srebrenica seien gleichermaßen serbische Zivilisten getötet worden. Diese Behauptung ist ein typisches serbisches Narrativ. Tatsächlich gab es Angriffe bosniakischer Truppen auf serbische Zivilisten in den Dörfern rund um Srebrenica. Allerdings ist es bei weitem nicht mit dem Ausmaß der gezielten organisierten Massentötungen des bosnisch-serbischen Militärs vergleichbar. Der Deutsche, Christian Schmidt, ist der hohe Repräsentant von Bosnien-Herzegowina, der oberste internationale Vertreter im Land. Beim Gedenkakt kritisierte er, dass die politische Führung der bosnischen Serben nicht gekommen war und auch nicht der serbische Präsident Aleksandar Vučić.
Wann kommen wir dazu, dass die serbischen Vertreter auch hier sind? Es gab mal Zeiten, wo sie auch hier waren, übrigens sogar Aleksandar Vučić war mal hier an einem 11. Juli. Das ist völlig verschwunden. Übrigens auch Dodik war jemand, der das hier als Genozid benannt hat. Heute tut er so, als ob es praktisch überhaupt nicht stattgefunden hätte. Das ist die größte Last für dieses Land. Was kann man tun? Die Erziehung muss verändert werden. Es kann nicht sein, dass hier die Kinder nicht zur Kritikfähigkeit gebracht werden, sondern irgendwelche geschichtlichen Heldensagen lernen sollen.
Das ist die bittere Erkenntnis auch dieser Gedenkfeier zum 30. Jahrestag des Genozids von Srebrenica. Von einer Aussöhnung ist Bosnien-Herzegowina immer noch weit entfernt.
Silvester 2023 auf 2024. In Dänemark werden zwei Kinder entführt. Der Vater kann es nicht verhindern, dass die damals 10- und 13-Jährigen zu einem Auto gezerrt werden. Kurze Zeit später tauchen die beiden dann bei ihrer Mutter in Deutschland in Hamburg wieder auf. Aber hat sie diese Entführung in Auftrag gegeben? Ein erbitterter Sorgerechtsstreit beschäftigt seit heute das Hamburger Landgericht. Angeklagt sind die Hamburger Unternehmerin Christina Block und 6 weitere Personen. Oliver Wuttke fasst den ersten Prozesstag zusammen.
37 Verhandlungstage, fast 150 Seiten Anklageschrift und 25.000 Blätter in den Ermittlungsakten. Der Prozess um die Entführung von 2 Kindern der Hamburger Steakhouse- und Hotelunternehmerin Christina Block ist ein Mammutverfahren, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mia Christina Sperling-Karsten.
Wir kennen solchen Umfang von Verfahren aus Drogenverfahren üblicherweise oder aus dem OK-Bereich, manchmal auch noch aus komplizierten Wirtschaftsverfahren, aber im Bereich der Jugendschutzverfahren ist das ein sehr außergewöhnliches Fall.
Außergewöhnlich auch der Andrang bei diesem Prozess. Der Zuschauerraum ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Allein 100 Journalisten sind gekommen. Auch der Promi-Faktor spielt da eine Rolle. Neben der stadtbekannten Unternehmerin Block sitzt auch ihr Lebensgefährte wegen Beihilfe auf der Anklagebank, der Sportjournalist Gerhard Delling. Im Mittelpunkt aber die Mutter der Kinder, Christina Block.
Der Angeklagten Block, einem 35-jährigen Israeli und einem 63-jährigen Deutschen, wird schwere Entziehung Minderjähriger, gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Die Angeklagte Block und der 35-jährige Israeli müssen sich darüber hinaus wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen verantworten.
Die Anklage schildert ein brutales Kidnapping in der Silvesternacht 2023. Der leibliche Vater, Stefan Hensel, wurde niedergeschlagen. Die damals 10 und 13 Jahre alten Kinder von Dänemark über die Grenze nach Deutschland verschleppt, geknebelt und in Todesangst. All das habe Christina Block beauftragt und wochenlang mit anderen Tatbeteiligten in ihrem Hamburger Luxushotel Elysee geplant, bei freier Kost und Logis. Die Entführung selbst blieb heute unbestritten. Von Hintergründen und der Rolle der Angeklagten zeichneten die Verteidiger aber ein völlig anderes Bild. Blockanwalt Ingo Bott.
Der tatsächliche Fall ist anders als das, was bisher berichtet wurde. Ich gehe fest davon aus, dass jetzt auch eine andere, eine richtige, eine nachvollziehbare Geschichte geschildert wird, wie das gekommen ist.
Ausführlich schilderten die Verteidiger eine erbittert ausgetragene Familienfehde um Scheidung und Sorgerecht zwischen Christina Block und ihrem Ex-Mann Stefan Hensel. Nach der Entscheidung deutscher Gerichte hätte der die Kinder nur alle 2 Wochen sehen dürfen, aber ab 2021 habe er sie 2 Jahre lang dauerhaft bei sich in Dänemark behalten und die Mutter mit Missbrauchsvorwürfen überzogen. Auch ein Fall von Kindesentziehung, so die Anwälte. Tatsächlich wird darüber in einem gesonderten Verfahren verhandelt. Was die Vorwürfe zu Planung und Durchführung des Kidnappings angeht, seien die Beweise aber dünn, moniert Blocks zweiter Anwalt Ottmar Kuri. Die Staatsanwaltschaft habe einseitig ermittelt.
Ja,
voreingenommen nach meiner Auffassung, das habe ich früher schon gesagt. Und auch bei der Polizei mit einer Beamtin, die mit Herrn Hensel immer Kontakt hatte, die wusste, dass er angeklagt ist und so weiter.
Hensel selbst tritt in dem Verfahren als Nebenkläger auf, ebenso wie die beiden entführten Kinder, die eine öffentliche Aussage angekündigt haben. Von den Attacken der Verteidiger hält Hensels Anwalt Philipp von der Meden wenig.
Ach, das sind ja so kleine Scharmützel, die die Verteidigung gerne am ersten Tag natürlich auffährt. Das macht mir jetzt keine großen Sorgen.
Fest steht schon jetzt, der erbitterte Familienstreit geht vor Gericht weiter, denn fast alle Angeklagten und Angehörigen wollen Aussagen. Was am Ende wirklich zu dem unbestrittenen Entführungsfall geführt hat und wer dafür die Verantwortung trägt, soll dabei geklärt werden.
Über den ersten Prozesstag berichtete Oliver Wuttke. Und soweit die Themen des Tages für diesen heutigen Freitag, den 11. Juli.